Fässer sind unser Thema heute in der Matinee. Und die englische Redewendung to be in the barrel, also im Fass sitzen, bedeutet so viel wie in Schwierigkeiten sein, hilflos und gefangen. Das hätte der antike griechische Philosoph Diogenes aus dem 5. Jahrhundert vor Christus wohl eher nicht von sich behauptet. Im Gegenteil, der Begründer des Kynismus fühlte sich frei von gesellschaftlichen Zwängen und lehrte radikale Bedürfnislosigkeit. Sinnbildlich dafür soll er nackt in einer Tonne gelebt haben. Möglicherweise war es ja auch ein Fass, ein beliebtes Motiv in der Kunstgeschichte. Die Archäologin Ingrid Tammerl-Seiler hat zu Holzfässern in der Antike geforscht und da hat sie sich zwar vor allem mit der römischen Antike beschäftigt, aber wo wir jetzt gerade schon in the barrel waren, wollen wir natürlich an Diogenes nicht ganz vorbeigehen. Guten Morgen, Frau Tammerl-Seiler.
Guten Morgen.
Ja, bleiben wir doch erstmal gleich bei Diogenes. Dessen Behausung gilt ja bis heute als das berühmteste Fass der Antike. War das wirklich ein Fass?
Nee, das dürfte sich eher um ein Tholium, ein dünneres Vorratsgefäß gehandelt haben, denn es gibt eigentlich keine Funde aus der griechischen Antike und es gibt ja auch kein Wort für das Holzfass im Griechischen. Somit dürfte es sich da eher um ein Tholium, also ein Vorratsgefäß aus Ton gehandelt haben. Auch wenn uns die Kunstgeschichte etwas anderes lehren will.
Das heißt, bei den Griechen, da gab es vermutlich noch gar keine Holzfässer. Aus welcher Zeit stammen denn die ersten, die man nachweisen kann?
Die ersten Funde aus der römischen Antike stammen so aus dem 1. Jahrhundert vor und 1. Jahrhundert nach, also so um den Zeitpunkt von Christi Geburt. Aus einem römischen Lager in Oberaden gibt es die ältesten Funde. Aber die meisten Fässer sind ja überwiegend in Brunnenschächten gefunden worden. Und es kann natürlich auch daran liegen, dass einfach hier die Erhaltungsbedingungen besser sind. Das Holz bleibt ja zum Beispiel besonders gut erhalten unter Sauerstoffabschluss in Mooren zum Beispiel oder unter Wasser.
Mhm. Zu welchen Zwecken wurden denn die Fässer in der römischen Antike benutzt? Also nur für Wein?
Da muss man ein bisschen weiter ausholen, weil ja die meisten Fassfunde ja aus Brunnenschächten stammen, also somit aus einer Zweitverwendung. Ist es eher schwierig, daraus zu schließen, für was die jetzt wirklich verwendet worden sind, weil es bleibt naturgemäß da nicht sehr viele Belege zum Beispiel erhalten. Zur Diskussion stehen verschiedenste Inhalte wie Wein, Bier, Essig, Wasser, eingelegter Fisch oder römische Würzpaste wie das Garum, beziehungsweise feste Produkte wie Salz, Korn oder Oliven. Auch die Schriftquellen sind da nicht wirklich aussagekräftig, weil da wird eher von ungewöhnlichen Einsatzgebieten wie zum Beispiel als Brandbombe oder als Ponton, Schwimmkörper für Brückenbau und Floßbau. Ganz selten, dass dann nur von Aufbewahrung von Wein im Weinkeller die Rede ist. Wie zum Beispiel im Augustinus, Kirchenvater, der berichtet davon, dass seine Mutter Monika immer in den Keller geschickt wurde, um Wein zu holen.
Ja, das habe ich bei Ihnen gelesen, fand ich ganz interessant, dass es eben viel Zweitverwendung für die Fässer gab. Also gar nicht mehr für das, was sie eigentlich mal hergestellt worden sind, nämlich für Lebensmittel, sondern eben als Fassbomben oder als Notversorgung für belagerte Städte, quasi wie so eine Flaschenpost, dass man es über die Flüsse dahin geschickt hat. Und diese Fassbrunnen, von denen Sie eben erzählt haben, wo es die häufigsten Funde sind, was hat es denn damit auf sich?
Also dazu hat man vor allem sogenannte Großfässer. Die sind also um die 2 Meter, 2,30 Meter. Und die hat man praktisch wie einen Betonring im heutigen Brunnenbau verwendet. Also man hat die Böden entfernt und hat dann anschließend dieses übrig gebliebene Gebinde im Brunnenschacht versenkt beim Abteufen. Also so, wie man es heute mit dem Betonring machen würde.
Also im Prinzip, um die Wände zu verstärken.
Genau, um das herabfallende Erdreich, wenn man den Brunnen ausschaufelt, geschützt wird sozusagen.
Mhm. Weil man da schon eine passende Form hatte, die man dann einfach wiederverwenden konnte. Jetzt haben Sie für Ihre Forschung zu antiken Fässern sich mit einem Fassbauer auch getroffen, also einen Fassbauer besucht. Und der hat ein römisches Holzfass mit Mitteln von den damals nachgebaut, also im Sinne von experimenteller Archäologie. Was kam dabei raus?
Ja, wie ich meine Diplomarbeit angefangen habe zu schreiben, habe ich festgestellt, dass es da sehr wenig Literatur gibt. Und so bin ich quasi über die Volkskunde zu diesem Thema gekommen und eben auch zum heutigen Fassbau, weil es ist ja auch wichtig nachzuvollziehen, wie wird es überhaupt gebaut. Das ist ja ein sehr hochkomplexes Thema. Und ich hatte da das Glück, einen sehr engagierten Fassbinder aus der 4. Generation kennenlernen zu dürfen, der das sehr mit sehr viel Engagement und sehr viel Herzblut dieses römische Holzfass von Magdalensberg rekonstruiert hat. Er hat dazu sich sogar ein eigenes Zugmesser schmieden lassen, nach römischem Vorbild. Man muss aber feststellen, es hat sich eigentlich seit der Antike nicht wirklich was geändert im Fassbau.
So ist es ja. Wir haben ja gerade eben in der ersten Stunde der Sendung einen Fassbauer gehabt, der hat auch ein Handwerk beschrieben, das wirklich so klingt, als würde das noch ganzer guter alter Tradition gebaut werden. Kann man denn sagen, wo so Holzdaubenfässer erfunden worden sind? Also wasserdichte Gefäße aus Holzlatten, Leisten?
Auch hier ist es leider nicht sehr eindeutig. Es gibt mehrere Völker, die da im Gespräch sind, unter anderem die Gallier, die Räter, die Etrusker. Aber es ist nicht wirklich eindeutig geklärt, welches Volk da jetzt wirklich als Erfinder angesprochen werden darf. Es wird immer wieder Plinius mit seiner Naturgeschichte erwähnt, dass er den Galliern die Erfindung des Holzfasses zuschreibt. Aber das ist eine glatte Unterstellung, weil er erwähnt eigentlich kein wirklich explizites Volk.
Gab es denn Zentren, in denen der Fassbau eine besonders wichtige Rolle gespielt hat oder wo viele Fässer gefunden worden sind?
Also es sind sehr viele Fässer gefunden worden im Lager von Oberaden, aber es dürfte sich wahrscheinlich um ein Gewerbe handeln, das sehr weit verbreitet war. Es dürfte wahrscheinlich sehr viele Hersteller gegeben haben und es ist die Frage, ob es hier wirklich so ein Zentrum gab. Das römische Imperium reichte ja von Schottland bis Nordafrika und von der Iberischen Halbinsel bis zum Nahen Osten. Und ich denke mal, da wird es sicher mehrere Zentren gegeben haben oder auch viele Einzelhändler, die das hergestellt haben.
In Ihrem Buch schreiben Sie, in Gallien von Lyon, Bordeaux, Nîmes, Burgund und dem Moselgebiet. Das heißt, das sind alles Weinregionen. Also doch ist der Weinbau die wesentliche Grundlage für den Fassbau, oder?
Das ist anzunehmen. Die Römer haben ja sehr intensiven Weinbau betrieben, auch in klimatisch eigentlich ungünstig wirkenden Zonen, aber trotzdem haben sie es versucht. Wahrscheinlich dürfte auch dann eine Rolle gespielt haben, dass sie große Gefäße gebraucht haben, um ihren Wein zu lagern, weil eine Amphore fasst nicht so viel wie ein großes Holzfass.
Definitiv. Ist es denn so, dass man was über den Ausbau der Weine weiß? Also sozusagen wurde das Holz auch genutzt, um den Wein zu aromatisieren?
Möglicherweise. In der Antike wurde hauptsächlich Weichholz wie Tanne oder Fichte verwendet, heute fast gar keine Rolle mehr spielt. Es gibt auch Eichenfässer, aber ganz wenige aus der römischen Antike. Vermutlich wird man auch das Aroma geschätzt haben, die das Holz dem Wein verleiht.
Gab es denn unterschiedliche Fasstypen oder Maße in verschiedenen Regionen?
Ja, es gibt praktisch alle Größen. Naturgemäß für die Zweitverwendung kommen natürlich nur große Holzfässer in Verwendung, wie zum Beispiel eben beim Brunnenschacht. Und das würde dann vermitteln, dass es nur Großfässer gegeben hat. Aber es gab auch ganz kleine, zum Beispiel zum Umhängen, wie im Mercadennerinnenfass.
Verschiedene Fässer für alle Fälle. Wie sind Sie denn eigentlich zu den Fässern gekommen? Das ist ja kein besonders weit verbreitetes Forschungsgebiet in der Archäologie, oder?
Nicht wirklich. Und es war auch sehr schwierig, da überhaupt an Literatur zu kommen. Ausschlaggebend war, ich hatte die Gelegenheit bei Herrn Dr. Tschech, dem Leiter der Dienststelle des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, der hatte mir ermöglicht, 5 unpublizierte Fassfunde im Rahmen meiner Diplomarbeit zu bearbeiten und habe dabei festgestellt, wie vielschichtig und wie vielseitig dieses Thema eigentlich ist. Und das Fass ja eigentlich ein sehr unscheinbares Alltagsobjekt ist, aber es war überraschend, wie viel das verraten konnte.
Ein unscheinbares Alltagsobjekt, das es offenbar in sich hat. Die Archäologin Ingrid Tammerl-Seiler. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Tammerl-Seiler.
Gerne.
Und falls Sie jetzt tiefer in die Archäologie der Fässer einsteigen wollen, das Buch Das Holzfass in der römischen Antike von Ingrid Tammerl-Seiler ist im Studienverlag in Innsbruck erschienen und auch noch erhältlich. Sie hören die Matinee in SWR Kultur, am liebsten voll. Das Fass heißt unsere Sendung heute.